Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Bahner Mikrofon herzlich willkommen. Nach nur 2 Monaten an der Börse steigt Porsche in den deutschen Aktienindex auf. Mehr dazu am Ende der Sendung, in der wir auch hören werden, was das transatlantische Handelstreffen in Maryland gebracht hat. Zunächst aber zu den Krankenhäusern, von denen viele in diesen Tagen Alarm schlagen, volle Stationen, zu wenig Personal und zu hohe Kosten. Einen grundlegenden Systemwechsel strebt nun Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach an und hat heute zusammen mit der entsprechenden Expertenkommission Vorschläge dazu gemacht in Berlin. Dazu gleich ein Gespräch mit dem Sozialwissenschaftler Stefan Sell. Aber zunächst berichtet Eva Huber aus Berlin, wie die Grundzüge dieser Krankenhausreform aussehen sollen.
Von nicht weniger als einer Revolution spricht Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Denn bisher dominierten oft wirtschaftliche Interessen, weil Krankenhäuser umso mehr Geld bekommen, je mehr Eingriffe sie durchführen, sagt Lauterbach. Das läuft über die sogenannten Fallpauschalen. Pro Patient oder Patientin wird eine Summe gezahlt, je nach Diagnose, ob es ein Schlaganfall oder eine Hüft-OP ist. Dieses System soll sich ändern, verspricht der Gesundheitsminister.
Wenn er behandelt wird, kann er sicher sein, dass ökonomische Aspekte keine dominierende Rolle spielen. Also man wird nicht so behandelt, wie es der Klinik Gewinn macht, sondern wie es medizinisch notwendig ist. Die Medizin wird wieder in den Vordergrund der Therapie gestellt und folgt nicht der Ökonomie.
Damit das gelingt, hat eine Kommission, die vor allem aus Medizinerinnen und Wissenschaftlern besteht, Vorschläge erarbeitet. Ein zentraler ist, Krankenhäuser sollen einen festen Betrag dafür bekommen, dass sie die Notaufnahme, Personal und medizinisches Gerät vorhalten. Denn Krankenhäuser gehörten zur Daseinsvorsorge, sagt Irmtraut Gürkan. Sie ist stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Charité in Berlin und zieht den Vergleich zur Feuerwehr.
Auch die Feuerwehr wird nicht danach den Einsätzen bezahlt, sondern sie wird dafür bezahlt, dass sie da ist und wenn sie gebraucht wird, ganz schnell sehr gezielt ihrem Auftrag nachgeht. Und das ist das, was man von den Krankenhäusern auch erwarten muss.
Mit dem festen Betrag soll der wirtschaftliche Druck aus dem System genommen werden, aber nicht komplett. Dieses Vorhalten von Leistungen soll nämlich zwischen 40% und 60% der Vergütung ausmachen. Das restliche Geld bekommen die Krankenhäuser weiter über die sogenannten Fallpauschalen. Sonst könnten die Kosten explodieren, sagen die Kommissionsmitglieder. Außerdem sollen die Krankenhäuser in 3 Stufen eingeteilt werden. Stufe 1, die Grundversorgung. Diese Krankenhäuser liefern lokal und regional eine Basisversorgung, behandeln zum Beispiel Notfälle. In der Stufe 2 bieten Krankenhäuser darüber hinaus noch Leistungen an. Und in der 3. Stufe sind Krankenhäuser, die alles abdecken, zum Beispiel die großen Unikliniken. Für jede Stufe soll es Mindestvoraussetzungen geben, damit die Menschen, egal ob in Krefeld oder im Harz, die gleiche Qualität bekommen.
Soweit Eva Huber aus Berlin. Das Ziel der Krankenhausreform, also die Medizin, soll wieder im Mittelpunkt stehen in den Kliniken und nicht die Wirtschaftlichkeit. Und darüber konnte ich vor der Sendung sprechen mit dem Sozialwissenschaftler Stefan Sell. Er ist Professor an der Hochschule Koblenz. Und ich habe ihn zunächst gefragt, ob dieser erste Aufschlag heute in Berlin jetzt tatsächlich eine Revolution einläutet im Krankenhauswesen, wie das Lauterbach verspricht.
Also mit Revolutionen in Deutschland müssen wir generell vorsichtig sein und auch in diesem Fall ist das natürlich eine sehr weitreichende Formulierung. Was die Vorschläge der Regierungskommission angeht, erleben, ist tatsächlich, sind Vorschläge, die einen massiven Umbau des bestehenden auf Fallpauschalen Finanzierung basierenden Systems mit sich bringen würden.
Vielleicht müssten wir uns diese Fallpauschalen doch noch mal genauer angucken. Warum setzen die falsche Anreize?
Es ist wichtig, ganz zurückzuschauen, warum sind die Fallpauschalen überhaupt eingeführt worden? Wir haben ja bei den damals in den 90er Jahren die Situation gehabt, da gab es tagesgleiche Pflegesätze und das Problem war, dass Patienten, und das war wirklich ein Problem, dass Patienten oft viel zu lange im Krankenhaus fast schon in Gewahrsam genommen wurden, weil man für jeden Tag Geld bekam, auch wenn die eigentlich keinen Aufwand mehr verursacht haben. Und da hat man damals gesagt, da müssen wir doch jetzt ökonomischer rangehen. Wir müssen die Wirtschaftlichkeit erhöhen. Wir müssen einen Anreiz setzen, dass die Leute eben nicht so lange im Krankenhaus bleiben. Und da hat man diese Fallpauschalen erfunden oder übernommen, die es weltweit gibt. Aber kein Land hat das so massiv übernommen wie Deutschland. Und das bedeutet vereinfacht gesagt, sie bekommen für eine bestimmte Diagnose, eine bestimmte Operation, bekommen Sie einen Betrag, egal wie lange der Patient jetzt bei Ihnen liegt. Und damit hat man natürlich das ausgelöst, was auch alle wollten. Die Verweildauer ist gesunken und die Krankenhäuser haben sich, sie folgen dem Geld, danach orientiert, mit welchen Fallpauschalen kann man besonders viel Geld verdienen, vor allem wenn man sich darauf spezialisiert. Also wenn Sie zugespitzt formuliert 24 Stunden immer nur Hüften, neue Hüften einsetzen oder Kniegelenke, dann können Sie das natürlich immer schneller, auch immer besser vielleicht, aber schneller, und Sie kommen mit dieser Pauschale, machen Sie Gewinn, während normales, kleineres Krankenhaus, was das vielleicht 10-mal im Jahr macht, damit immer rote Zahlen schreibt. Genau das ist jetzt ein Kernelement der Regierungskommissionsvorschläge, also nichts Neues, denn für die ganz Kliniken ganz unten will man wieder Tagespauschalen einführen, die wir schon mal hatten.
Insgesamt stellt sich ja auch bei diesen Reformplänen die Frage der Finanzierung, wenn Kliniken jetzt nach rein medizinischen oder mehr nach medizinischen Kriterien vorgehen sollen bei ihren Entscheidungen, dann bleibt ja dennoch die Frage, ist das denn finanzierbar?
Vielleicht müsste die Frage richtigerweise lauten, wie viel Geld brauchen wir denn, um eine vernünftige, eine wirtschaftliche auch Versorgung der Bevölkerung hinzubekommen. Idealerweise nicht, um die Gewinninteressen von Kapitalgesellschaften zu bedienen, sondern um die Daseinsvorsorge zu gewährleisten. Also wie viel Geld brauchen wir? Und das ist das Problem auch bei der jetzigen Diskussion. So gedacht ist da, geht man da gar nicht ran. Da müsste man nämlich die Frage beantworten, wenn wir eine älter werdende Gesellschaft sind, wo die Leute auch öfters ins Krankenhaus müssen und Millionen Deutsche leben auch im ländlichen Räumen und die müssen dort möglichst auch flächendeckend gut versorgt werden, und das geht nur über Personal, was in diesen Einrichtungen dann arbeitet, was gut bezahlt werden muss, sonst finden sie keinen mehr. Dann müsste man von der Seite aus die Frage stellen, also muss nicht mehr Geld, und zwar deutlich mehr Geld, in diese Form der Bevölkerung bezogenen Versorgung reingehen. Auch in den Vorschlägen jetzt der Reformkommission findet man eher den Versuch, gleichsam über die Hintertür wieder Kostensenkungen im bestehenden System zu realisieren, indem zum Beispiel bestimmte teure Eingriffe oder Behandlungen nur noch in wenigen zugelassenen Klinikkomplexen durchgeführt werden können. Da hofft man natürlich, dass sozusagen die Zahl der Behandlungsfälle zurückgeht. Aber das ist, glaube ich, zu kurz gesprungen vor dem Hintergrund der Bevölkerungsentwicklung und eben auch des massiven, ja jetzt schon vorhandenen und noch zunehmenden Fachkräftemangels. Man muss die weniger werdenden Leute deutlich besser auch bezahlen. Und das müsste man bei Ihrer Frage eigentlich vorher mitdenken.
Sagt der Sozialwissenschaftler Stefan Sell zur Finanzierung der Krankenhäuser und zu den Plänen, die heute in Berlin vorgestellt wurden. Und Themenwechsel. Wir schalten in die USA, wo das dritte Treffen des Transatlantischen Rats für Handel und Technologie zu Ende gegangen ist. Ein Gremium, das 2021 eigentlich geschaffen wurde, um die EU und die USA wieder zusammenzubringen in Handelsfragen nach der Trump-Ära. Überschattet wurde dieses Treffen nun aber von dem aktuellen Subventionsstreit um den amerikanischen Inflation Reduction Act, ein milliardenschweres Klimaprogramm, das drastische Steuersenkungen verspricht. Unter der Bedingung allerdings einer Produktion in den USA. Frage an Doris Simon in Washington. Hat dieses Treffen denn jetzt hier eine Annäherung gebracht?
Es hat erst mal ein wenig Konfliktstoff im Atmosphärischen genommen. Gestern hieß es von europäischer Seite nach dem Treffen, man sei ein wenig zuversichtlicher, also sehr vorsichtig. Die USA haben gestern zugesagt, gemeinsam eine Lösung zu suchen, Zitat, nicht auf Kosten der Europäer. US-Außenminister Blinken hat gesagt, er habe den Eindruck, die bestehenden Differenzen könnten in einer Arbeitsgruppe, die einst gegründet wurde, ausgeräumt werden. Allerdings, es bleiben nur wenige Wochen bis zum Inkrafttreten dieses Klimagesetzes, was ja der Stein des Anstoßes ist. Und Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hat eben in einem Pressegespräch gesagt, bei aller Freude, dass die USA jetzt mit der EU mitgingen im Kampf gegen den Klimawandel, drohe mit dem Gesetz großer Kollateralschaden für Unternehmen in der Europäischen Union.
Welche Lösungsansätze sind denn da denkbar?
Also die Gruppe hat sich gestern darauf geeinigt, der Handelsrat, dass sich die Arbeitsgruppe konzentrieren soll auf drei Aspekte: Elektroautos, Rohstoffe, Transparenz. Bei den E-Autos geht es da wohl vor allem um die Steuergutschriften über 7.500 Dollar, die US-Bürger bekommen, wenn sie Elektroautos kaufen, die in den USA montiert worden sind. Da haben ja viele europäische Autobauer Werke, aber die produzieren eben nicht alle ihre Modelle dort. Und eine weitere Bedingung ist ja auch in diesem Klimapaket, dass ein bestimmter Anteil der E-Batterien aus den USA kommen muss. Jetzt ist gleichzeitig aber klar, dass das Klimagesetz selber nicht aufgeschnürt wird. Da sind die Mehrheiten zu knapp. Das ist viel zu gefährlich für den US-Präsidenten, der dieses Gesetz unbedingt will, eben im Kampf gegen den Klimawandel. Deswegen konzentrieren sich die Anstrengungen jetzt wohl auf die Umsetzung des Gesetzes, die Ausführungsbestimmung. Die Wettbewerbskommissarin sagte, Lösungen zeigten Schnellwirkung, Konflikte dauerten lange und sie wollte ausdrücklich keine Vorhersage machen, ob sie davon ausgeht, dass das klappt.
Hat denn dieses Handelstreffen jetzt abgesehen von diesem Subventionsstreit wenigstens Fortschritte in anderen Bereichen gebracht?
Ja, und zwar was die Halbleiter angeht, den Aufbau von Halbleiterindustrien, sowohl in den USA als auch in der EU. Da haben die USA ja ihr Chipsgesetz verabschiedet, wo ebenfalls Produktion in den USA stark gefördert wird. Die Europäer haben ihr eigenes Chipsgesetz und dort soll es bald ein Frühwarnsystem geben bei der Produktion, wenn es zu Unterbrechungen der Halbleiterlieferkette kommt, um eben die Effekte für beide Seiten abzumildern. Und beide Seiten haben auch in diesem Bereich der Halbleiter vereinbart, gegenseitige Transparenz bei Subventionen und auch bei möglichen Exportkontrollen.
Über die Ergebnisse des transatlantischen Handelstreffens waren das Informationen von Doris Simon. Vielen Dank nach Washington. Wie schwierig es ist, in Europa mit einer Stimme zu sprechen, zeigt sich nicht nur bei der Frage, ob man bei einem transatlantischen Subventionswettlauf mitmachen soll oder eben nicht. Auch die finale Freigabe der Mindeststeuer, der globalen Mindeststeuer, auf die man sich ja geeinigt hatte auf OECD-Ebene, die wartet zum Beispiel immer noch auf die finale Freigabe der EU-Finanzminister und Ministerin. Und auch die Milliardenhilfe für die Ukraine. Der Grund: Ungarn blockiert. Klaus Remme hat ein schwieriges Treffen beobachtet.
Es ist ein Lehrstück für all diejenigen, die sich fragen, wie es mit dieser Europäischen Union weitergehen kann, wenn ein Land durch den Zwang zu einstimmigen Entscheidungen Vetomacht über alle anderen erhält. Die Ukraine benötigt ab Januar dringend Finanzhilfe aus Brüssel. 18 Milliarden sind dafür vorgesehen. EU-Haushaltsregeln mussten dafür geändert werden, doch Ungarn verweigerte heute in öffentlicher Sitzung seine Zustimmung. Hier die entscheidenden 5 Sekunden von Ungarns Finanzminister Mihály Balka.
Hungary is not in favor of the amendment of the financial regulation. Thank you.
Das Nein aus Budapest ist die Quittung für den Vorschlag der EU-Kommission, 13 Milliarden Euro für Ungarn aufgrund rechtsstaatlicher Defizite zu sperren. Und so wurde heute in Brüssel gar nichts entschieden, denn, so der tschechische Finanzminister Zbigniew Stanjura als Vorsitzender des Rats der Finanzminister, aus seiner Sicht gehört alles zusammen.
Let me be very clear on one thing. I see the new macro-financial support for Ukraine, Hungary's National Recovery Plan and Pillar 2 Directive as one package.
Dazu gehört auch die längst überfällige Verabschiedung der globalen Mindeststeuer für Milliardenkonzerne. Eine Abstimmung wurde von der Tagesordnung genommen. So geht es nicht, sagte die niederländische Finanzministerin Sigrid Kaag. Wir sind in der Verantwortung und müssen der Ukraine helfen. Es kann nicht angehen, dass uns ein Mitglied aufhält.
Das kann natürlich so nicht. Es ist eine Verantwortlichkeit, die wir haben als Europa, als Europese Unie. Een belofte die we hebben gedaan aan Oekraïne. Dus die moeten we gestalt doen en dat moet nu gebeuren. Het kan niet zo zijn dat dit wordt opgehouden door de houding van één lidstaat.
En Bundesfinanzminister Christian Lindner sagte:
dass wir nicht unsere Solidarität auch in finanzieller Hinsicht ausdrücken können, das verantwortet Ungarn. Wir müssen jetzt schnellstmöglich eine Übereinkunft finden, damit die notwendigen und von 26 Staaten mit der Kommission auch bereits geeinigten Mittel eingesetzt werden können.
Wie weiter in diesem Milliardenpoker? Die Kommission wurde heute aufgefordert, eine aktualisierte Bewertung der rechtsstaatlichen Lage in Ungarn abzugeben und das in wenigen Tagen, obwohl die fundierte Analyse erst 2 Wochen alt ist. Vize-Kommissionspräsident Valdis Dombrovskis sagte, es werde sicher nicht einfach, sich schnell durch hunderte von Seiten ungarischer Gesetzestexte zu arbeiten, aber
the Commission will engage constructively and will do what we can in this very compressed timeline.
Wir tun, was wir können, auch wenn die Zeit sehr knapp ist, versicherte Dombrovskis. Mit Blick auf die Ukraine-Hilfe wird ab jetzt zweigleisig gearbeitet. Entweder Ungarn stimmt doch noch zu oder die anderen 26 Partner wollen eine Auszahlung im Januar durch nationale Garantien absichern. In der kommenden Woche versammeln sich die EU-Staats- und Regierungschefs zum regulären Gipfel in Brüssel. Es ist die nächste Gelegenheit für beide Seiten, sich gegenseitig unter Druck zu setzen. Ja, Viktor Orban kann blockieren, doch andererseits benötigt er die Milliarden aus Brüssel dringend und Fürsprecher hat er heute offenbar nicht gewonnen.
Über das Finanzministertreffen in Brüssel, Klaus Remme. Der Krieg in der Ukraine und die dadurch ausgelöste Energiekrise befeuern die Jagd auf fossile Energien. Öl, Gas und Kohle stehen kurzfristig zumindest hoch im Kurs, vor allem in Deutschland. Langfristig jedoch sieht die Internationale Energieagentur die erneuerbaren Energien auf dem Vormarsch. Das berichtet Georg Ehring.
Die erneuerbaren Energien stehen nach Ansicht der Internationalen Energieagentur vor einem beispiellosen Aufschwung. Sorgen um die Sicherheit der Energieversorgung infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine motivierten viele Länder dazu, insbesondere Wind- und Solarenergie stärker auszubauen als bisher geplant, heißt es im Jahresbericht der IEA zur Entwicklung bei erneuerbaren Energien, IEA-Generalsekretär Fatih Birol. In den nächsten 5 Jahren wird die Welt erneuerbare Energien in etwa dem gleichen Umfang zubauen wie in den vergangenen 2 Jahrzehnten insgesamt. Oder, wenn ich es anders formulieren soll, der Zubau in den nächsten 5 Jahren wird so groß sein wie die gesamte Produktionskapazität, die heute in China vorhanden ist. In ihrer Prognose im vergangenen Jahr war die IEA noch von einem um 30% langsameren Wachstum der Erneuerbaren ausgegangen. Nun hält sie sogar eine noch schnellere Entwicklung für möglich, wenn die Regierungen die Förderung noch stärker aufstocken. Mehr als 90% der neu installierten Stromerzeugungskapazitäten nutzen erneuerbare Energiequellen, heißt es in dem Bericht. Das führe zu einem schnellen Umbau der Energieversorgung. Schon im Jahr 2025 dürften erneuerbare Energien die Kohle in der Stromerzeugung überholt haben. Besonders stark sei das Wachstum bei der Wind- und vor allem bei der Solarenergie, Fatih Birol. Spätestens im Jahr 2027 wird die Solarenergie allein die weltweit größte Energiequelle sein. Ich spreche hier nicht von den Erneuerbaren insgesamt, sondern nur von der Solarenergie. Und die wird zum König der weltweiten Energiemärkte. Weniger dynamisch sei das Wachstum bei Bioenergien und bei der Wasserkraft, obwohl die zum Ausgleich der schwankenden Erzeugung von Wind- und Solarenergie gebraucht würden. Rückgänge erwartet die IEA nicht nur bei der Kohle, sondern auch bei Gas- und Atomkraft als Energiequellen. Solar- und Windkraft sei in den meisten Ländern der Welt inzwischen die billigste Option für neue Energieanlagen. Das beflügele auch die Produktion von erneuerbar erzeugtem Wasserstoff. Hier würden die Kapazitäten innerhalb von 5 Jahren um den Faktor 100 wachsen.
Die aktuelle Prognose der Internationalen Energieagentur im Beitrag von Georg Ehring. Es war einer der größten Börsengänge in der deutschen Wirtschaftsgeschichte, als im September der Volkswagen-Konzern seine Sportwagentochter Porsche an die Börse brachte. Und schon jetzt lässt sich sagen, die Rechnung ist wohl aufgegangen. Noch vor Weihnachten wird die Porsche AG in den DAX, in den deutschen Aktienindex, aufsteigen, in die erste Börsenliga also. Ein Ritterschlag, der in jedem Fall noch mehr Aufmerksamkeit bringt, wie Jan Plate berichtet.
Es ist ein Blitzaufstieg. Nur gut zwei Monate nach dem Börsengang zieht der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche AG in den Leitindex DAX ein. Die Aktie der Volkswagen-Tochter ersetzt dort zum 19. Dezember die Papiere des fränkischen Sportartikelherstellers Puma, der in den Nebenwerteindex MDAX absteigt, wie die Deutsche Börse Montagabend mitgeteilt hat. Wichtigstes Kriterium für die Mitgliedschaft im deutschen Aktienleitindex DAX ist die sogenannte Marktkapitalisierung. Das ist der Börsenwert der frei handelbaren Aktien. Porsche ist an der Börse inzwischen fast 100 Milliarden Euro wert. Trotz des derzeit widrigen Umfeldes mit Ukraine-Krieg und Zinserhöhungen der Notenbanken gegen die Inflation hat die Porsche AG-Aktie seit dem Börsengang fast 30% zugelegt. Für Anleger sind Auf- und Abstieg in den DAX wichtig, da Investmentfonds, die den DAX nachbilden, die Aktien kaufen oder verkaufen müssen. Dazu bringt der Aufstieg mehr Aufmerksamkeit, auch weltweit. Im DAX findet sich der Name Porsche zukünftig zweimal. Neben dem Sportwagenbauer Porsche AG ist da die Porsche Holding, in der die Familien Pirch und Porsche ihre Anteile am Mutterkonzern Volkswagen und der Porsche AG gebündelt haben. Insgesamt ist die Porsche AG nun das dritte Unternehmen aus dem Volkswagen-Umfeld im Leitindex. Volkswagen ist DAX-Gründungsmitglied. Auch interessant, mit der Porsche AG, der Porsche Holding, Volkswagen sowie BMW, Mercedes-Benz, Daimler Truck und dem Zulieferer Continental kommen künftig insgesamt 7 der 40 DAX-Werte aus der Autoindustrie.
Soweit Jan Plate und damit schalten wir in den Börsensaal zu unserer Börsenreporterin Claudia Werle. Porsche also schon bald mit im DAX. Hebt das die Stimmung heute?
Also bei den Aktien der Porsche AG kann man das nicht sagen. Die sind am Nachmittag 0,5% im Minus. Es ist ja eben angeklungen, die Autoindustrie ist jetzt im DAX noch oder wird im DAX noch stärker vertreten sein als bisher. Aber eine ganz andere Sache ist, wie stark einzelne Unternehmen im DAX gewichtet sind. Und da haben ganz andere Namen die Nase vorn. Allianz, SAP oder Bayer Aktie sind viel schwerer gewichtet als die Autos.
Und dann gibt's heute noch ein Auftragswachstum, ein unerwartet starkes Auftragswachstum in der Industrie. Sorgt das für Optimismus?
Wenn man sich die DAX-Kurve anschaut, ist auch das nicht der Fall. Immerhin, die Konjunkturzahlen sind ein kleiner Lichtblick. Die deutschen Industrieunternehmen haben nämlich im Oktober nach zwei schwächeren Monaten wieder mehr Aufträge erhalten, so das Statistische Bundesamt. Sehr viele Bestellungen kommen aus dem Ausland. Und das könnte wirklich ein Hinweis darauf sein, dass Unternehmen nicht mehr ganz so pessimistisch in die Zukunft schauen, wie sie das bis vor kurzem noch getan haben. Gute Nachrichten, die kommen auch aus der Dienstleistungsbranche. Die Umsätze in diesem Bereich sind wieder gestiegen. Wichtig in diesem Zusammenhang sicherlich, dass viele Corona-Maßnahmen zurückgenommen worden sind. Und der DAX, der ist jetzt 0,7% im Minus. Er fällt auf 14.349 Punkte.
Auch die Luftfahrtbranche, die rechnet ja im kommenden Jahr wieder mit schwarzen Zahlen. In diesem Jahr gab's noch rote Zahlen.
Ja, und dann nächstes Jahr soll es aufwärts gehen. Wir erinnern uns, die Corona-Pandemie hat ja die gesamte Branche sozusagen von jetzt auf gleich zum Stillstand gebracht. Da gab es Reisebeschränkungen, Grenzen wurden geschlossen, Flugzeuge mussten am Boden bleiben. Viele Fluggesellschaften konnten die Zeit nur mit massiver staatlicher Unterstützung überstehen. Und da gehörten auch große Gesellschaften wie die Lufthansa dazu. Ja, viele Menschen haben schon lange wieder Lust zu verreisen. Die Buchungszahlen gehen so peu à peu wieder nach oben. Aber ich denke mal, so wie vor Ausbruch der Pandemie wird es nicht mehr werden. Viele Reisende haben ja schon gemerkt, dass die Flugtickets deutlich teurer werden. Die Fluggesellschaften müssen die steigenden Kerosinpreise irgendwie kompensieren und über kurz oder lang auch auf andere Techniken umsteigen, auch um Klimaschutzvorgaben gerecht werden zu können. In der Branche vieles in Bewegung, vieles wird umstrukturiert. Aktien der Lufthansa fast 1% im Minus.
Ganz kurz noch die EU-Wettbewerbshüter, die haben die Deutsche Bank im Visier. Da geht es um ein Anleihenkartell.
Ja, beide Geldhäuser hätten zwischen 2005 und 2016 preis- und handelsstrategische Absprachen getroffen. Aktien der Deutschen Bank daraufhin 0,5% im Minus.
Genau, und daran beteiligt soll auch die Rabobank sein. Schnell noch der Rentenmarkt.
Die Umlaufrendite von 1,8 auf 1,81% gestiegen. Der Euro gibt nach auf 1,0522 $. Die Feinunze Gold 1.775,20 $.
Börseninformationen waren das von Claudia Werde. Vielen Dank. Das Grundeinkommen für Künstler in Irland, gleich ein Thema in Kultur heute. Ich sage danke für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Barner.